Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die dreifache Engelsbotschaft fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist das, was wir in dieser Stunde betrachten wollen. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Warum diese Wortwahl? Warum Furcht? Dann braucht Gott unsere Ehre? Ist er angewiesen, dass wir Menschen ihm was anbieten oder geben? Und was soll uns dieser Satz insgesamt sagen? Wir haben erfahren und erinnern uns, dass dieses Weltall in Ordnung war, bis eines Tages im Inneren des mit der größten Verantwortung versehenen Engels ein Selbstbetrug aufkam. Dadurch begann die Geschichte der Endlichkeit für einige Geschöpfe Gottes in diesem Universum. Die Endlichkeit gehört jedoch nicht zur Schöpfung Gottes. Deshalb unternimmt Gott ein Werk, diese wieder aus seiner Schöpfung zu entfernen. Der von Gott festgelegte Zeitraum für diese Entfernung ist in seiner letzten Phase. Und in dieser Phase sendet Gott diese drei Engel, die die Menschheit vorbereiten soll, ihre letzte Entscheidung zu treffen. In dieser Zeit schafft Gott Umstände, durch welche jeder zurzeit lebende Mensch seine Endlichkeit, sein totes Leben mit der Unendlichkeit, dem ewigen Leben, austauschen kann. Um das jedoch zu erreichen, muss Gott dem Menschen den eigenen Zustand der Selbsttäuschung bekannt machen. Das Allerschwierigste in der Lösung ist, dass der Mensch diesen seinen Zustand der Armut, der Zerbrochenheit, der Gefangenschaft, der Blindheit und des Unterdrücktseins versteht. Er muss verstehen, dass er ist elend, jämmerlich, arm, blind, bloß. Das ist der Zustand eines jeden Menschen bei seiner Geburt. Und wenn dieser Zustand nicht wahrgenommen wird, gibt es und kann es auch keine Erlösung geben. Um das etwas persönlicher zu machen, nehme ich hier mein Leben und ich verwende mein Bild dafür, dass jeder sein eigenes Bild dahinsetzt, weil wir sind alle aus derselben Masse, wir kommen aus demselben Eltern, das heißt aus Adam und Eva. Deshalb gibt es keine Unterschiede, was das Erbgesetz für einen jeden von uns bedeutet. Jeder von uns hat einen Vater und eine Mutter und jeder ist 50% Geist von seinem Vater und 50% Körper von seinem Vater. 50% Geist von seiner Mutter und 50% Körper von seiner Mutter. Er ist der Sohn des Vaters und auch gleichzeitig der Sohn meiner Mutter. Mein Vater vererbt mir die sündige Natur, die Idee, ich bin Gott, und meine Mutter vererbt mir dasselbe. Somit bin ich abgeschnitten von Gott, kann mich an Gott nicht binden. Die einzige Bindung, die ich eingehen kann, ist an meine Mutter und dort kommt dann noch der Ehepartner oder die Ehepartner dazu und die Bindung an den Vater. Und dazu kommen alle anderen Personen, inklusive die Tiere, zeigen sich an der Bindung dort, wo man sich auf der Vaterseite bindet. Und damit sind alle Menschen, ich inklusive, Sklaven Satans, weil wir können uns an Gott nicht binden, müssen uns aber an Menschen binden. Dies ist die gefallene Natur, das tote Leben eines jeden Menschen bei seiner Geburt. Und die Bibel beschreibt dieses tote Leben in diesen fünf Bildern, damit wir uns Rechenschaft geben, dass alle Aspekte des Lebens, ob es um die Armut geht oder ob es um die Zerbrochenheit geht, um die Gefangenschaft, die Blindheit oder dass man einfach in der Unkenntnis seiner selbst lebt, all diese Bilder zeigen diesen Zustand des gefallenen Menschen. Und ich möchte es nochmal durchgehen, damit wir einfach erkennen, was es bedeutet, arm zu sein, was es bedeutet, zerbrochen zu sein. Weil all das ist, was die Bibel unter einem Wort nennt, nämlich Sünde. Die Sünde ist die Folge dieses Zustandes, weil sie erlaubt mir nicht, das heißt der Zustand erlaubt mir nicht, dass ich mich an jemand anders binde, außer an Menschen und an Tiere oder an Objekte, aber ich kann mich an Gott nicht binden. Sünde hat eine einfache Definition. An wen bin ich gebunden durch Vertrauen und Glauben. Und da das bestimmt wird von dem Zustand, in dem man ist, kann dieser Mensch, so er geboren ist in dieser Art und Weise, sich an Gott nie binden. Er ist, so wie er geboren ist, zu 100% verloren. So, arm, abgeschnitten von der Quelle des Lebens bedeutet, Gott ist für ihn nicht erreichbar. Hat er einen freien Willen? Gibt es hier in diesem Zustand ein freier Wille? Zerbrochen und nackt bedeutet ausgesetzt, ohne Schutz. Hat er, haben Sie einen freien Willen? Gefangen oder elend bedeutet Selbstzerstörung. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Freier Wille? Blind bedeutet unfähig, sich selbst zu betrachten. Wir haben gesehen, in Matthäus 15, 14 sagt Jesus, lasset sie, die Pharisäer, fahren. Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in die Grube. Haben Blinde einen freien Willen? Unterdrückt oder jämmerlich bedeutet Sklave anderer zu sein. In Klagelieder 1, 4 und 5 sagt Gott, die Straßen gen Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle ihre Tore stehen öde, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sehen jämmerlich und sie ist betrübt. Ihre Widersacher schweben empor, ihren Feinden geht's wohl, denn der Herr hat sie voll Jammers gemacht um ihre großen Sünden willen und ihre Kinder sind gefangen, vor dem Feinde hingezogen. Freier Wille. So, dieser Mensch hat keinen freien Willen. Wie kann er denn erlöst werden? Er ist völlig zerstört. Er hat keine Wahl, sich an Gott zu binden. Die einzige Möglichkeit, die Gott blieb, war, ein Werk der Erlösung zu tun, indem er seinen Sohn in der Maria zeugte. Er band Jesus Christus, der ewige Gott, an den Menschen. Und so war Jesus Christus zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Und entsprechend dem Erbgesetz hatte er 50% Geist von seinem Vater Gott und 50% seines Körpers von seinem Vater Gott. Und er hatte 50% Geist von seiner Mutter Maria und 50% Körper von seiner Mutter Maria. Darum erbte er von seinem Vater die Wahrheit, dass er ein Kind Gottes ist. Und durch diese Wahrheit band er sich an den Vater im Moment der Zeugung. Und so konnte jetzt der Vater und der Sohn zusammen in ihm selbst, das heißt im Geist des Menschen, den Irrtum aus dem Geist des Menschen entfernen. Eine andere Lösung gab es nicht. Und nachdem der Irrtum entfernt wurde und Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht, starb Jesus den ganzen alten Menschen, denn er musste sterben und stand auf. In einem völlig neuen Leben. Er hatte einen neuen Menschen geschaffen. Er war der erstgeborene Sohn Gottes, Gottes neue Kreatur, der zweite Adam. Das ist ein ewiges Leben. Und dieses Leben bietet Gott jetzt dem Menschen an. Hätte er es nicht gemacht, gäbe es nie eine Möglichkeit, aus dem Zustand, in dem wir geboren sind, herauszukommen. So, wie kann ich und du und jeder andere erlöst werden? Durch eine einzige Möglichkeit, durch die Wahl der Gnaden, die durch Glauben angewendet wird. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer dass Gott Gnade geschaffen hat durch das Erlösungswerk, das er in Jesus gemacht hat. Dieses muss aber von jedem Individuum aufgenommen werden. Und damit ein Individuum die Gnade anwendet und dieses neue Leben überhaupt will, muss er seinen Zustand, in dem er geboren ist, verstehen. Und dieses Werk ist das Schwierigste für Gott. Um den Menschen diesen Zustand bewusst zu machen, geht Gott lange Wege. Dadurch, dass er völlig unbewusst seines Irrtums ist, muss Gott ihn über Jahre begleiten. Er muss ihm die Konsequenzen zeigen seines Irrtums, damit er ja Zugang findet zu ihm, dass dieser Mensch erkennt, er hat eine Not. Weil dadurch, dass wir alle blind sind unseres eigenen Zustandes, ihn nicht kennen, deshalb reden wir von freiem Willen. Wir reden, dass der Mensch eine Wahl hätte, das Gute zu tun und das Böse zu vermeiden. Und wir verstehen nicht, dass das in dem Zustand, in dem wir geboren sind, absolut unmöglich ist. Da aber es so aussieht, wie wenn wir es könnten, ist es das Allerschwerste, den Menschen bewusst zu machen, dass er es nicht kann. Wenn dieser Zustand der Blindheit oder der Gefangenschaft oder des Nacktseins, des Zerbrochenseins offensichtlich wäre für den Geist des Menschen, dann würde er ja fliehen daraus und würde die Gnade Gottes gerne annehmen. Aber obwohl das Evangelium eine gute Botschaft ist an den Menschen, wird sie dennoch nicht angenommen. Die meisten Menschen lehnen sie ab. Warum? Weil sie ja gar nicht verstehen, in welchem Zustand sie sind. Deshalb bin ich Gott dankbar für den Menschen, der in Sucht lebt, für den Menschen, der seine Hilflosigkeit erkennen muss, weil ihm kann geholfen werden. Aber ein Mensch, der nach außen hin ganz gutes Leben führt, der sich an alle Regeln hält, der im Sinne dessen nichts Außergewöhnliches Böses tut, der ist für die Gnade Gottes fast unerreichbar. Deshalb muss Gott in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte ganz besondere Umstände schaffen, damit er jeden Menschen irgendwo anklopfen kann und dass der Mensch erkennen kann, dass er verloren ist in der Art und Weise, wie er geboren ist. Sonst kann niemand die gute Botschaft, das Evangelium, annehmen. Es geht ja gar nicht, wenn es mir gut geht, wenn ich alles habe, was ich brauche, wenn wir die Geschichte von Laodicea anschauen in Offenbarung 3, dann sehen wir, dass dort diese Gemeinde, das zeigt diesen Zustand der letzten Gemeinde, die ja von sich behauptet, in Vers 17, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt. Und bedarf nichts. Wie sollst du einem Reichen Reichtum anbieten? Weil Jesus sagt zu ihm in Vers 18, ich aber rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest. Ja, ich bin ja schon reich. Ich habe ja schon alles. Und ich erfahre dies in den Gemeinden, wo ich gehe. Es ist so erstaunlich, wie die Heiden, wenn ich einen Vortrag unter ihnen halte, voll dabei sind und aufmerksam und auch zuhören, ob es dann 2 Stunden oder 2,5 Stunden geht. Da steht niemand auf und geht und ist keiner gelangweilt. Und wenn du dann in eine Gemeinde gehst, in eine christliche Gemeinde, die sitzen dort, wie wenn sie gar nicht beteiligt sind. Sie hören zu und hören doch nicht zu. Ist erstaunlich, weil sie sind ja schon voll, sie sind ja satt. Was kann man ihnen anbieten? Sie sehen nicht, dass sie sind elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Deshalb brauchen sie auch keine Kleider und sie brauchen auch keine Augensalbe, ihren Zustand zu sehen. Dieses Bewusstsein des verlorenen Zustandes, dem Menschen zu vermitteln, ist und bleibt Gottes schwerste Aufgabe, den Menschen die Botschaft der Gnade anzubieten. Weil sie wird ja weggeworfen, so wie wenn man Perlen vor die Säue wirft. Sie brauchen sie ja nicht. Sie haben ja alles. Deshalb muss Gott über Jahre und Jahrzehnte, über Krankheit, Sünde, über Schmerzen, über Süchte, den Menschen helfen, seinen Zustand zu sehen. Und er lässt nichts aus, um einen Menschen zu erreichen. Und Gott wird es beweisen im Erngericht, dass er alles getan hat, was er je konnte, dass der Mensch diesen seinen Zustand erkennt. Weil er seinen Zustand erkennt, so wie Paulus ihn erkannt hatte, dann wird er ausrufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Zustandes, der mich zerstört. Aber solange man sich nicht bewusst ist der totalen Hilflosigkeit, wird niemand auch nur annähernd das Evangelium oder die gute Botschaft für sich in Anspruch nehmen. Er braucht sie ja nicht. Und was der Mensch nicht braucht, kannst du ihm doch nicht anbieten. So, was nutzt Gott? Was sind die Mittel, die er nutzt, um den Menschen zu erreichen? Und er nutzt das unveränderbare Grundgesetz. Dieses Gesetz ist das, was Gott hilft, dass ich dem Menschen erklären kann, seinen Zustand, seine Krankheit, warum er da angekommen ist. Ohne dieses Grundgesetz könnte ich dem Menschen nie beweisen, dass er keinen freien Willen hat. Ich könnte ihm nicht beweisen, aufgrund seiner Krankheit und seiner Lebensgeschichte, dass er ein Sklave ist. Dieses Gesetz, was auch die Schrift sagt, ist, dass wir uns die Augen öffnen, dass wir sehen unseren Zustand, dass es uns zu Christus führt, zum Erlöser. Ohne dieses Gesetz hätte ich kein Mittel, um einen Menschen anzusprechen, um ihm klarzumachen, wie verloren er ist. Dann brauche ich das menschliche Wesen. Ich muss den Menschen kennen. Ich muss wissen, was ist kaputt am Menschen, dass er krank wird, dass er in Süchte verfällt, dass er die Kontrolle über sein Leben nicht hat. Wenn ich den Menschen nicht kenne, kann ich das meinem Patienten auch nicht erklären. Und diese Kenntnis des menschlichen Wesens muss jeder Mensch wissen, weil wir sind das Wesen, das sich selbst erkennen kann, und wir kennen uns nicht. Wir lernen allen, möchte manchmal sagen, Müll kennen oder auch gute Dinge kennen. Aber das, was letztendlich zählt, uns selbst zu kennen, ist nicht da. Weder in der Medizin noch in der religiösen Welt. Es geht immer um andere Dinge, nur nicht um die Essenz des menschlichen Wesens zu ergreifen. Aber dieses menschliche Wesen muss ich kennen. Sonst kann ich das Evangelium meinem Patienten nicht erklären. Er muss erkennen, wie er gebaut ist, und er muss erkennen, wo seine Not ist. Und mit dem Gesetz und mit der Erkenntnis über sich selbst kann Gott den Menschen erreichen. Und natürlich die Konsequenzen des Selbstbetrugs. Die Süchte sind ja nur eine Konsequenz des Zustandes, in dem wir geboren sind. Sie sind keine freie Wahl. Sie sind ein Beweis der Unterdrückung, sind ein Beweis der Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft wollen wir doch erkennen. Deshalb sind die Süchte, deshalb sind die Krankheiten, die Probleme des Menschen, die Krisen, ein willkommenes Mittel Gottes, um den Menschen seinen Zustand bewusst zu machen, um zu erkennen, wie verloren er ist. Ich war neulich in Neuseeland und dort war ja dieser Zyklon und ich hatte eine Familie getroffen, die hatte alles verloren durch dieses Unwetter. Und jetzt, was soll sie tun? Und es ist so schön zu wissen, dass das, was passiert einem Menschen, es ist negativ, aber es offenbart dem Menschen, an was ist er gebunden, was hält ihn fest. Weil dort, wo er festgehalten wird an den Mitteln, geht er zugrunde. Sieht er aber, dass das etwas ist, was Gott in sein Leben gebracht hat, damit er seinen Selbstbetrug sieht und zur Erlösung kommt, dann ist alles gut. So, erinnern wir uns ans Gesetz. Alles in diesem Universum ist ein Kanal. Nichts kann aus sich selbst existieren oder funktionieren. Alles muss zuerst nehmen und nichts kann etwas für sich selbst tun. Es verarbeitet Dinge und gibt sie weiter. Und so ist Gott der Beginn und das Ende des ganzen Kanals. Er ist der Schöpfer, er ist die Ursache aller Dinge und deshalb funktioniert alles in einem Kreislauf. Wenn wir dieses Gesetz auf den Geist des Menschen anwenden, dann ist der Geist genauso ein Kanal. Er muss aber selbst nehmen. Er ist abhängig von Gott allein nach dem Gesetz. Er gibt, er ist unabhängig beim Geben. Er teilt das, was er von Gott genommen hat, mit seinen Mitmenschen und mit seiner Umwelt. Das eine ist die erste Tafel des Gesetzes und das andere ist die zweite Tafel des Gesetzes. Das ist es, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Aber jetzt durch den Irrtum im Geist des Menschen, dass er denkt, er ist eine Quelle, gibt er zuerst, er hat ja keinen Eingang hier, er ist ja selbst der Eingang und gibt dann aus sich selbst, aber will dann bekommen. Von wem? Von den Menschen oder von Gott. Er steht auf Bekommen und er sieht nicht, dass Bekommen nicht geht, sondern dass dort, wo er bekommen will, er letztendlich nimmt. Der Mensch ist sich unbewusst dieses Gesetzes, diese Art und Weise, wie die Dinge funktionieren müssen. Er denkt, es ist im Recht. Er steht im Recht, wenn er etwas bekommen soll oder nichts bekommen soll. Ich habe gesehen, dass alle Probleme des Menschen im Bekommen liegen. Entweder er bekommt nicht, was er will oder was sein Bedürfnis ist, oder er bekommt etwas, was nicht sein Bedürfnis ist. Und so ist er immer auf dem Problem, dass er entweder bekommt das Richtige oder nicht bekommt das Richtige oder beziehungsweise das Falsche bekommt. Das ist der Zustand, wie der Geist des Menschen in seinem Herzen funktioniert. Jetzt will Gott durch Christus diesen Zustand ändern. Deshalb sagt Jesus in Lukas 14, 25 und 26, es ging aber viel Volks mit ihm und er wandte sich und sprach zu ihnen. Also es sind viele Menschen, die Jesus nachfolgen und Jesus wendet sich zu ihnen und möchte ihnen ganz klar machen, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Sollen wir unsere Mitmenschen hassen? Nein. Wenn wir die Skizze davor verstanden haben, dann bedeutet, wir sollen es hassen, etwas von Menschen zu bekommen. Wir sollen es hassen, von irgendeinem Menschen abhängig zu sein für unser geistiges Bedürfnis. Das ist der Hass, den Jesus möchte, dass wir haben. Man könnte auch sagen, dasselbe Wort, fürchte dich, dass du von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinen Kindern, von dir selbst lebst. Die geistige Unabhängigkeit von den Menschen, das ist die Erlösung. Fürchte dich, von diesen Menschen geistig abhängig zu sein. Alleine Abhängigkeit von Gott ist möglich und ist im Gesetz und bringt das Leben. So, wie entsteht Furcht und Angst im Menschen? Wir wollen ein bisschen anschauen, was im Herzen des Menschen letztendlich stattfindet. Wir wissen, dass wir ein Ich haben, unser Geist muss alle Dinge, die auf ihn zukommen, in zwei Bereiche einordnen. In Gewinn oder Verlust. Er hat für den Gewinn ein Ja und für den Verlust ein Nein. Er muss diese Grenze zum Verlust zu 100% vermeiden. Deshalb, wenn er in der Wahrheit ist, dann weiß der Geist, dass er nehmen muss aus der Quelle, um zu geben. Damit wäre das Gegenteil davon, wenn er nicht geben würde, das, was er von Gott nimmt. Oder wenn er etwas behalten würde für sich selbst. Der Geist, der in der Wahrheit ist, schaut aufs eigene Handeln. Und dadurch lebt er in der Selbstlosigkeit. Die Liebe ist die Motivation seines Handelns. Aber der Geist, der jetzt im Irrtum ist, der gibt ja zuerst, damit er etwas bekommt. Er muss vermeiden, nicht zu bekommen oder dass man etwas von ihm wegnimmt. Das ist der Verlust für ihn, wenn bekommen Gewinn ist. Er ist deshalb immer konzentriert auf was andere tun oder nicht tun. Er lebt ja von dem, was die anderen tun, weil sie können ihm entweder das geben, was er braucht, oder sie könnten ihm das wegnehmen, was er braucht. Das ist der Egoismus. Das ist die Selbstsucht. Und wo entsteht denn nun die Angst? Oder was ist sie? Man muss sie definieren. Die Angst entsteht, wenn ich unfähig bin, den Verlust zu vermeiden. Das heißt, ich verliere mein Nein. Jede Krankheit entsteht durch den Verlust des Neins. Jedes Problem des Menschen entsteht, weil er meint, er hat kein Nein mehr. Aber das hat er nur, weil er denkt, andere können ihm Verlust machen. Wüsste er, dass andere ihm weder Gewinn noch Verlust bringen können, wäre er frei in seinem Denken und hätte tatsächlich einen freien Willen. Aber das hat er ja nicht im Irrtum. Durch den Irrtum denkt er, man könnte ihm etwas Persönliches wegnehmen. Und dadurch entsteht Angst. Und ich versuche jetzt die Begriffe Angst und Furcht ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber es ist egal, wie man die Begriffe benutzt. Eins ist die Unfähigkeit, den Verlust zu vermeiden. Und das andere ist die Fähigkeit, Verlust zu vermeiden. Das heißt, Nein zu sagen. Und wenn es an mir liegt, das Nehmen und das Geben und das Nicht-Geben oder Behalten, dann habe ich ja immer ein Nein und kann Verlust vermeiden. Wenn ich Nein sagen kann zu dem, was unter meiner Kontrolle steht, bin ich Herr über mein Tun. Aber versuche ich, Nein zu sagen über das, was nicht unter meiner Kontrolle steht, dann bin ich nicht Herr meines Tuns. Dann bin ich ein Sklave. Dann habe ich einen gebundenen Willen. Deshalb nimmt die Angst unter der Menschheit immer zu, die Panikattacken, weil im Irrtum ihres Herzens versucht der Mensch, das Unmögliche festzuhalten. Schauen wir uns das an. Was sind das? Angst ist der Versuch, einen Verlust zu vermeiden, welcher nicht unter meiner Kontrolle steht. Der Mensch hat Angst um sein Leben. Hat er sich denn sein Leben selbst gegeben, dass er es behalten könnte? Nein, er hat sein Leben sich nicht selbst gegeben. Also, Gott hat es uns gegeben. Warum sollen wir es nicht genießen und frei leben? Aber ich weiß, wie der Irrtum meines Herzens mich so oft betrogen hat, dass ich Angst hatte für mein Leben. Dabei ist es ja in Gottes Hand. Es existiert, solange er will. Solange ich es nicht zerstöre komplett. Letztendlich ist dieses Leben in seiner Hand. Aber ich hatte, als ich meine ersten Angstattacken hatte in meinen 20er Jahren, da war ich so geplagt von dieser Angst, mein Leben plötzlich verlieren zu müssen. Und diese Angst hat mich schier kaputt gemacht. Und ich habe mir damals gesagt, wenn ich 60 sein will, wenn ich 60 bin, werde ich mir keine Sorge oder Angst mehr machen. Und ich habe noch ein Jahr bis dahin. Aber ich habe schon vorher, Gott sei Dank, die Angst unter Kontrolle, weil ich möchte mein Leben nicht mehr kontrollieren, weil es ja eh nicht unter meiner Kontrolle liegt. Es liegt in der Kontrolle meines Vaters. Genauso auch die anderen Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Das Leben anderer Menschen, meine Mutter, meine Frau, der Kinder, die kann ich alle nicht kontrollieren. Also brauche ich für sie auch keine Sorgen oder Angst zu haben. Wenn ich aber Gott bin, im Irrtum meines Herzens, muss ich deren Leben kontrollieren und brauche Angst davor. Oder wenn ich das Handeln anderer kontrollieren will, wenn ich möchte, dass sie nur das Gute tun, ich will was Gutes, aber das Handeln anderer steht nie unter meiner Kontrolle. Wenn ich Umstände kontrollieren möchte, auch da bin ich völlig fehl am Platz. Oder wenn ich sogar unsichtbare Dinge, nicht alle Dinge sind sichtbar. Und wir leben heute in der Furcht vor den unsichtbaren Dingen, die uns so umgeben. Egal wie wir sie jetzt nennen, ob Strahlen, ob Viren, Bakterien, was auch immer. Es ist unsichtbar für das menschliche Auge. Also müssen wir uns von diesen unsichtbaren Dingen fürchten. Und immer dann, wenn ich kontrollieren will, was unsichtbar ist, wie will ich das tun? Oder man will die Zukunft, man will die Zeit unter seiner Kontrolle haben. Das kann keiner. Wir können weder in die Vergangenheit gehen, noch in die Zukunft. Wir können immer nur in der Gegenwart sein. Deshalb ist Angst ein ständiger Begleiter für einen Menschen, der im Irrtum lebt. Sein Leben kann nie angstfrei sein. Es ist immer von Angst geprägt. Und jetzt schauen wir uns die Furcht an, die vermeiden kann den Verlust. Weil auch das ist eine gewisse Angst. Ich muss ja Verlust vermeiden. Ich bin so gebaut, ich habe keine Wahl. Ich muss zu dem, was ich Verlust sehe, es vermeiden. Und liegt es unter meiner Kontrolle, kann ich es ja vermeiden. Bin also Herr meines Lebens und meiner Taten. So, wenn wir stehen bleiben an einer roten Ampel, ob als Fußgänger oder als Fahrer von irgendeinem Fahrzeug, wir tun das aus Angst. Wir tun es aus Furcht, um nicht einen Unfall zu bauen. Um nicht vielleicht eine Strafe zu kriegen. Es ist Furcht. Aber wir können ja stoppen. Und in dem Moment, wo du es unter deiner Kontrolle ist, ist Furcht nichts Negatives. Sie bewahrt dich, dass du in den Verlust kommst, weil es dein eigenes Handeln ist. Du kannst vorsichtig sein beim Autofahren. Je schneller ich fahre, umso vorsichtiger bin ich. Das ist wichtig, weil ich muss ja den Verlust vermeiden. Aber es liegt, sofern es nur an mir liegt, in meiner Kontrolle. Ich kann natürlich nichts dafür, dass ein anderer in mich hineinfährt, aber ich kann das, was ich tue, kontrollieren. Und ich springe auch nicht aus dem 3. oder 10. Stockwerk, weil ich weiß, ich kann nicht fliegen. Das ist auch eine Angst, wenn man vorsichtig nach unten blickt oder wenn man nicht zu nah kommt oder meint, ja, warum haben wir an unseren Balkonen Geländer? Ja, weil wir verhindern wollen, runterzufallen. Wir tun das aus Furcht. Man könnte es aus Angst nennen. Wir wollen es verhindern. Und da wir es ja verhindern können, machen wir diese Abgrenzung, damit niemand aus dem Balkon oder aus dem Fenster runterfällt. So, warum blasen wir in die heiße Suppe, Tee oder sonstiges heißes Getränk? Warum tun wir das? Warum pusten wir da hinein? Nun, wir wollen uns nicht verbrennen. Es ist Angst oder Furcht. Aber Wir haben es unter eigener Kontrolle. So, den Verlust vermeiden müssen wir in allem unserem Handeln. Aber ist es in meinem Handeln? Habe ich keine negative Emotion? Ich fühle mich wohl bei dem, was ich tue, wenn ich es selbst steuern kann. Also lasst uns das zusammenfassen. Angst oder Furcht, wie auch immer wir es nennen, ist dann schädlich, wenn aus dem Irrtum ich versuche, etwas zu steuern, etwas zu verhindern, was ich eh nicht verhindern kann, weil es nicht in meiner Aktionssphäre liegt. Und die wahre Furcht im Sinne dessen, wie wir gemacht worden sind, um Verlust zu vermeiden, ist, dass ich mich so steuere, dass ich immer nur in Richtung Gewinn gehe und den Verlust vermeide. So, ich hoffe, dass das soweit klar ist, sodass wir jetzt schauen ein bisschen die Bibel an, was die Furcht Gottes bei Salomo aus den Sprüchen ist. Wir müssen aber nicht vergessen, das, was Salomo schreibt, ist nur unter der Gnade möglich. Die Furcht Gottes ist für einen Menschen, der nicht unter der Gnade lebt, das heißt, der sein Herz noch nicht verändert hat, nicht möglich. Unter der Gnade ist die Furcht Gottes der Anfang der Erkenntnis. Wieso? Weil ich ja jetzt erkenne, von wem ich abhängig bin. Die Furcht des Herrn ist, dass sie hassen die Lehre und wollten des Herrn Furcht nicht haben. So, die Furcht des Herrn lehrt uns. So die Lehre Gottes hassen und wollen die Furcht des Herrn nicht haben, sind die Menschen, die in Unkenntnis leben, die denken, sie wissen alle, sie hassen die Lehre und sie hassen, dass sie abhängig sind von Gott. In Kapitel 8, 13 sagt Salomo in den Sprüchen, die Furcht des Herrn hasst das Arge, die Hoffart, den Hochmut und bösen Weg. Und ich bin Feind dem verkehrten Mund. Ist das nicht schön? Das sind doch gute Dinge. Wir hassen das Arge, den Stolz. Natürlich nicht bei anderen. Sollten wir bei uns sehen. Wir hassen, auf den bösen Weg zu gehen. Und wir hassen es, einen verkehrten Mund zu haben. In Kapitel 19 sagt er, der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht und den Heiligen erkennen ist Verstand. Wenn ich weiß, von wem ich abhängig bin, dann ist das eine Sache, die mich verständig macht. Ich bin so dankbar, nach meiner Bekehrung hat mir Gott eine Verheißung gegeben in seinem Wort in Jesaja 48. Und die begleitet mich seitdem und ich lasse sie auch nicht los, weil sie ist ein Wort, das ich liebe. Jesaja 48, 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist und leitet dich auf dem Wege, den du gehst. Ist das nicht fantastisch? Das ist der Weisheit Anfang, dass wir gelehrt werden vom Herrn, dass wir Zugang haben zu ihm. Aber das haben wir nur unter der Gnade, wenn wir neu geboren sind, wenn wir zu Gott, unser Herz gekommen ist, wenn wir verstanden haben, unseren furchtbaren Zustand. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Strecke des Todes. In Kapitel 14, 27. Es ist besser, ein wenig mit der Furcht des Herrn, den großen Schatz, darin Unruhe ist, steht in Kapitel 15, 16. Und wir könnten uns über viele dieser Texte lange unterhalten, aber die Zeit drängt, so wir wollen sie nur ansprechen und jeder kann dann in seinem persönlichen Studium tiefer in die Dinge gehen. In Kapitel 15, 33 steht, die Furcht des Herrn ist Zucht. Das heißt, sie ist Erziehung und Weisheit. So, sie lehrt uns, dass wir wissen, wo müssen wir hin und was müssen wir vermeiden. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Ist doch fantastisch. Ich kann aber in diese Furcht des Herrn nur kommen, als jemand, der das neue Leben Jesu angenommen hat. Die Furcht des Herrn fördert zum Leben und wird satt bleiben, dass kein Übel sie heimsuchen wird, steht in Kapitel 19, 23. Und in Kapitel 23, 17, dein Herz folge nicht den Sündern, sondern sei täglich in der Furcht des Herrn. Ihr seht also, in dem ganzen Kontext, die der Salomo verstanden hat, ist die Furcht des Herrn etwas Positives, etwas, das uns vorwärts bringt, weil es zeigt uns unter der Sünde, in der wir geboren sind, das heißt nur der sündigen Natur, und gleichzeitig unter der Gnade, zeigt es uns, wie wir uns steuern sollen, damit wir nicht kaputt gehen. So, ich habe das jetzt versucht, in meine eigenen Worte zu tun, weil ich denke, wir müssen immer verstehen, was bedeutet es für mich. Gott zu fürchten bedeutet, sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst sein. Sich Rechenschaft geben von dem innewohnenden Irrtum. Zu wissen, oh, ich habe einen Irrtum, der könnte mich zu jedem Moment betrügen. Wachsamkeit über seine Gedanken wegen der Gefahr des Selbstbetrugs. Das ist Furcht des Herrn. Sich nicht auf sich selbst, auf seinen Verstand, seine Logik verlassen, sondern auf das Gesetz, auf die unveränderlichen Dinge. Das ist das. Sich nicht auf Menschen verlassen oder ihnen vertrauen. Das ist Gott zu fürchten. Sich verlassen auf das Unveränderliche, der Gesetze, die Funktionen des menschlichen Wesens, ist die Furcht Gottes. Das anvertraute Gut, die Mittel, die Fähigkeiten in seinem Sinne anzuwenden und somit sie zu vermehren. Das heißt, ich verwende alle, was Gott mir gegeben hat, in seinem Sinne, damit vermehren sie sich. Bereit sein, zu jeder Zeit Rechenschaft abzulegen über das, was man mit den Mitteln, welche einem Gott zur Verfügung stellte, getan hat. Weil ich muss ja Rechenschaft ablegen, weil es sind seine Mittel, die ich verwende. Und nun, was ist Gott Ehre geben? Es bedeutet, alles in seinem Auftrag zu tun, weil ich nehme ja seine Mittel und verwende sie. Es bedeutet, in völligem Einklang mit dem Willen Gottes zu sein. Wenn ich von Gott abhängig bin, dann tue ich seinen Willen. Dann habe ich tatsächlich einen freien Willen. Aber nur in der Wahrheit, in der völligen Abhängigkeit von Gott. Wenn mein Wille gleich ist mit seinem Willen und wir nicht mehr uneins sind, dann bin ich so frei, wie Gott mich tatsächlich geschaffen hat. Gott die Ehre zu geben ist, anzuerkennen, dass alles, was man tut oder je getan hat, von ihm kommt. Das heißt, nur aus seinen Mitteln, seiner Kraft, seiner Weisheit konnte es gemacht werden. Das ist Gott, die Ehre geben. Dass man kein Copyright hat über die Dinge, die man tut, dass man nicht etwas denkt, es gehört von ihm und ist auf seinem Verstand gewachsen. Dass man Gott die Ehre gibt für alles, was man tun konnte, weil man es ja nur, und das ist die absolute Wahrheit, tun konnte, weil man seine Mittel, den Sauerstoff, die Nahrung, sein Wort benutzt hat, um etwas tun zu können. Deshalb geben wir Gott die Ehre, dadurch, dass wir bewusst sind, dass wir nichts aus uns selbst tun, sondern alles aus ihm und zu ihm tun. Schauen wir uns ein Bild an. Der Abraham hat durch den Glauben den Sieg errungen. In 1. Mose 22, 11 und 12 steht: Abraham, Abraham, ruft der Engel, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. So, in diesem Text wird deutlich, dass der Abraham aus Gnaden durch den Glauben seinen Sohn aufgibt. Warum? Weil er weiß, dass der Sohn ja Gott gehört. Er weiß, dass er von Gott abhängig ist. Und Gott möchte prüfen und zeigen vor dem ganzen Universum, dass der Abraham, dessen kostbarstes Mittel, dessen kostbarster Schatz sein Sohn ist, dass er diesen Sohn ohne weiteres Gott geben kann, weil er eh nicht ihm gehört. Das heißt, es beweist, dass der Abraham nicht mehr in einer Menschenabhängigkeit ist. Er ist ein wahrer Jünger Jesu. Er offenbart den Text. Er hasst seinen Sohn. Das heißt, er ist von seinem Sohn nicht abhängig. Und der Apostel Paulus sagt uns noch ein bisschen mehr darüber. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, da er versucht ward, und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißung empfangen hatte, von welchem gesagt war, in Isaak wird dir dein Same genannt werden, und dachte, Gott kann auch wohl von den Toten auferwecken, daher er auch ihn zum Vorbilde wieder bekam. Haben wir je einen Verlust zu erleiden, wenn wir unabhängig sind von unseren Mitmenschen? Wenn unsere Kinder, unsere Partner, Ehefrauen und Ehemänner, unsere Brüder und Schwestern, unsere Eltern nicht mehr unsere Quelle sind, unsere Abhängigste sind, verlieren wir sie dadurch? Nein, der Abraham hat sie dadurch gewonnen. Ich bin so dankbar, dass wir diese Erfahrung auch machen können. Dass wir dann, wenn wir keinen Besitz über unsere Kinder haben wollen, wenn wir erkennen, dass sie ja Gott sind und wir können sie geben und lassen, tun, was Gott ihnen zulässt zu tun, dann verlieren wir sie auch nie. So wie Abraham den Isaak nicht verlieren konnte, indem er ihn dahin gab, sondern er gewann. So wird auch jedes Elternteil sein Kind gewinnen, wenn es es versteht, im Sinne dessen dahin gibt. Niemand kann uns etwas nehmen. Wir können alles genießen, was Gott uns zur Verfügung stellt, wenn wir nur in der Wahrheit sind und aus Gnaden durch den Glauben leben. Wir wollen das Studium fortsetzen in den nächsten Stunden, weil es bedarf tiefen Nachdenkens, damit wir diese Dinge begreifen und Menschen sind, die eines Tages fähig sind, dieses wunderbare Evangelium jedem, mit dem wir begegnen, erklären und anbieten. Und Gott wird uns reichlich segnen dabei. Amen.